Vater, danke, dass wir heute hier sein dürfen. Jesus Christus, wie gut ist es, dass wir uns hier jetzt heute in deinen Namen versammeln dürfen. Danke, dass wir wissen dürfen, du bist mitten unter uns. So hast du es uns verheißen und diese Verheißung wollen wir annehmen. Und Jesus, ich bitte dich, du weißt, was wir brauchen. Schenk uns Auferbauung, Kraft, Mut, Frieden, innerlich, äußerlich, Heilung, Stärkung und deine Liebe. Danke, Jesus, dass wir dich haben dürfen und uns in deinem Namen versammeln dürfen und hier so in Freiheit zusammenkommen dürfen. Es ist ein Vorrecht und ein Privileg, Jesus. Amen. Gebet hat Macht, oder? Ja, schön. Es ist immer schön, wenn wir schon mal einig ins Thema starten können. Also, Gebet hat Macht. Und Macht macht etwas. Sonst würde es ja nicht Macht heißen, wenn es nichts machen würde. Aber was macht Gebet mit uns? Gebet führt uns von unserem jetzigen Standpunkt woanders hin. Mein Standpunkt verändert sich durch das Gebet. Wobei nicht ich meinen Standpunkt verändere, sondern Gebet ändert meinen Standpunkt. Das ist ganz wichtig. Nicht aus meiner Kraft passiert da irgendetwas beim Gebet, sondern eben aus der Kraft des Gebets. Das ist ein großes Geheimnis vom Gebet. Alles, was ich im Moment als Mensch mache, ist zu beten. Und dann passiert etwas in mir. Gebet macht etwas in mir. Dabei rede ich noch gar nicht vom Bittgebet und dass dann Gott vielleicht sogar meine Bitte erfüllt. Nein, es passiert schon direkt beim Beten etwas. Es spielt keine Rolle, ob ich anbete, ob ich einfach Danke sage, ob ich eine Bitte hervorbringe, ganz stürmisch bitte, wie auch immer, was auch ich immer ich bete, Gebet bringt mich zu einem neuen Standpunkt. Ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass Gebet euch zu einem neuen Standpunkt bringt? Es ist natürlich etwas, was ich nicht so ganz bewusst vielleicht bei jedem Gebet realisiere. Aber es gibt Gebete, da spüre ich ganz fest, dass sich mein Standpunkt allein, indem ich gebetet habe, verändert hat. So ein Paradebeispiel aus meinem Leben, und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, wo das ein gutes Beispiel ist, ist das Thema Autofahren. Es gibt da verschiedene Typen von Autofahrern, man merkt es schnell. Es gibt die, die ein bisschen gemächlicher unterwegs sind und es gibt die, die besonders die Nähe zur vorderen Stoßstange schätzen. Also da gibt es allerlei Menschen. Ich würde mich eher als ungeduldiger und dafür eher zielstrebiger Autofahrer umschreiben. Und wenn ich dann mal so unterwegs bin und habe so einen sogenannten Sonntagsfahrer, wobei mir ist aufgefallen, die trifft man auch am Montag oder Mittwoch an, vor mir habe und dann so längere Zeit ein bisschen hinter dem gefangen bin, kann nicht recht überholen, bin vielleicht innerlich angespannt, vielleicht kämpfe ich auch schon ein bisschen mit der Uhr, weil ich irgendwo hin sollte, dann kann es sein, dann könnte es vielleicht sein, dass ich meinem Ärger Luft mache, so in meinem geschützten Raum, da im Auto. Und so ein bisschen vor mich hinschimpfe. Aber manchmal mache ich das eben nicht. Manchmal erinnere ich mich daran, dass das jetzt ein super Zeitpunkt wäre, um einmal ein Gebet zu sprechen. Und das Lustige dabei ist ja nicht, dass ich dann für mich bete, Herr, schenk mir Gelassenheit. Ich meine, das wäre vielleicht das weise Gebet. Aber so in der Situation bete ich dann für den Vordermann. Eigentlich vielleicht würde ich am liebsten beten, Herr, schenk ihm einen starken rechten Fuß. Das mache ich natürlich auch nicht. aber zumindest versuche ich, den Vordermann, Vorderfrau, das ist ja egal, zu segnen. Einfach die Person zu segnen, die da vor mir fährt. Die wird schon einen Grund haben, dass sie so fährt, wie sie jetzt fährt. Und spannend finde ich dann immer wieder, was dann wirklich passiert. Ich meine, fährt die Person nach diesem Gebet anders? Eigentlich nicht. Das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Aber das Gebet, das löst etwas in mir aus. Obwohl ich für die andere Person gebetet habe, ist eigentlich dann bei mir plötzlich ganz viel passiert. Ich werde dann durch dieses Gebet gelassen und ruhig. Und in mir beginnt dann so das Verständnis zu wachsen für den anderen Fahrstil. Und statt aufkeimender Wut kommt plötzlich Frieden und Ruhe in mir auf. Ich finde das eines der ganz großen Geheimnisse beim Beten. Obwohl ich für jemand anderes, eben zum Beispiel auch für jemand anderes bete, passiert bei mir selbst eine Veränderung. Mein Standpunkt verändert sich. Wenn die Frage lautet, was macht Gebet mit uns, dann bringt uns Gebet also an einen anderen Punkt im Leben. Aber wohin denn genau? Wo ist denn der andere Punkt? Was für ein anderer Punkt ist denn das? Und ich möchte euch heute Morgen 3 von diesen Punkten aufzählen. Es ist wie immer, so eine Aufzählung ist nie abgeschlossen, nie exklusiv. Aber ich denke, es sind mal 3 wichtige Punkte, die ich da aufführen möchte. Ich glaube, Gebet lässt uns zuallererst erkennen, wer wir sind. Gebet öffnet uns also die Augen. Besonders schön wird das bei der Berufung von Jesaja beschrieben. Ich habe natürlich Bibelstellen und die erste Bibelstelle ist die Berufung von Jesaja, Jesaja 6, die Verse 1 bis 7. Ich habe die mitgebracht und ich lese die euch aber vor, ihr könnt euch einfach entspannen, müsst da gar nicht unbedingt mitlesen. In dem Jahr, in dem König Usia starb, hatte ich eine Vision. Ich sah den Herrn auf einem hohen, auf einem hoch aufragenden Thron sitzen. Die Schleppen seines Gewandes füllten die ganze Tempelhalle aus. Seraphim standen dienend vor ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 verhüllt er sein Gesicht, mit 2 seine Beine und mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Sein herrlicher Glanz erfüllt die ganze Erde. Es war viel lauter, als die zuriefen. Es steht nämlich, sie riefen so laut, dass die Türschwellen im Tempel bebten. Das kann ich gar nicht nachmachen. Das ganze Gebäude füllte sich mit Rauch. Da sprach ich: Wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Und doch habe ich den König, den Herrn Zebaoth, mit eigenen Augen gesehen. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. In seiner Hand hielt er eine glühende Kohle. Die hatte er mit einer Zange vom Altar genommen. Damit berührte er meine Lippen und sagte: Wenn ich jetzt deine Lippen berühre, ist deine Sünde verschwunden und deine Schuld vergeben. Der Jesaja, der bekennt, sah hier in diesem Abschnitt seine Unreinheit. Doch wieso erniedrigte er sich so fest? Ich meine, wir Menschen, wir mögen es nicht, uns zu erniedrigen. Niemand erniedrigt sich gerne. Es braucht einen Auslöser, damit wir uns so erniedrigen oder das so offen zugeben. Kleine Kinder, wer noch kleinere Kinder hat oder sich an die Zeit, wo er noch kleinere Kinder hat, erinnern kann, der weiß, die tun sich manchmal schwer, mit sich zu entschuldigen. Die haben dann irgendwas angestellt, man sieht es ihnen genau im Gesicht an, aber sie stehen da so ein bisschen verklemmt und drucksen rum, aber kriegen es nicht richtig über die Lippen. Und in so einem Moment sind dann die Eltern gefragt, und die ihnen quasi so ein bisschen helfen kann. Die Eltern sind dann die Auslöser, dass sich die Kinder quasi auch entschuldigen können. Und ich habe aber schon oft beobachtet, dass auch viele Erwachsene Mühe haben, sich für etwas zu entschuldigen. Oft braucht es auch bei Erwachsenen irgendeinen Auslöser von außen, dass man sagt, hey, das war mein Fehler, es tut mir leid. So war es auch bei Jesaja. Es war die Nähe zu Gott, die ihn erkennen ließ, dass seine Lippen unrein sind. Vielleicht denkst du jetzt, ja schön und gut, aber das war doch kein Gebet bei Jesaja. Ja, das stimmt, aber wir müssen noch ein bisschen weiterlesen, dann erkennen wir schon, dass es ein Gebet ist. Ich lese noch die Verse 8 bis 11. Dann hörte ich den Herrn sagen, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich antwortete, hier bin ich, sende mich. Er sagte, geh und sprich zu diesem Volk. Hört nur zu, doch kommt nicht zur Einsicht. Seht nur hin, doch erkennt nichts. Verhärte das Herz dieses Volkes, verstopfe seine Ohren und verklebe seine Augen. Es soll mit seinen Augen nicht mehr sehen und mit seinen Ohren nicht mehr hören. Sein Herz soll nicht zur Einsicht kommen, es soll sich nicht ändern und nicht wieder heil werden. Ich fragte, Herr, wie lange soll das so bleiben? Was wir hier lesen ist, Jesaja hört Gott eine Frage stellen und er antwortet ihm. Es ist ein Gespräch. Das lesen wir hier. Und was anderes ist denn Gebet als ein Gespräch? Einfach zwischen Gott und dem Menschen. Wer betet, der redet mit Gott. Wer mit einer anderen Person redet, der ist ihr nahe. Wenn wir nachher beim Kaffee trinken, nach dem Gottesdienst zusammen reden, dann sind wir einander nahe. Und das gleiche Prinzip gilt sogar fürs Telefonieren. Man kann ja heute spielend einfach einmal komplett um die Welt telefonieren oder nur schon zur Hälfte, dann haben wir die größte Distanz. Man kann sich sogar noch per Video sehen und alles. Und man hört die Stimme, man kann eben Antwort geben, Fragen stellen und man ist der Person nahe. Man muss gar nicht physisch nahe sein, sondern das Gespräch erzeugt Nähe zu dieser Person. Und beim Gebet ist es auch so. Es geht nicht in erster Linie um diese physische Nähe. Nein, es geht darum, wie fest ich mein Herz für Gott öffne. Das bestimmt die Nähe, die ich dann zu Gott habe. Und was ist die Konsequenz daraus? Was macht das Gebet dann mit mir? Das Gebet oder eben die Nähe zu Gott lässt mich erkennen, wer ich bin. Und das ist hier der Auslöser bei Jesaja, wieso er sich so demütigt. Gott nahe zu sein, lässt ihn erkennen, wer er ist, was er getan hat. Und weil er als Mensch nicht nur gut ist, wie wir alle Menschen nicht nur leider gut sind, sondern auch seine Schattenseite hatte, musste er vor diesem heiligen Gott bekennen, dass er unreine Lippen hat. Worte, die seinen Mund verlassen, sind nicht immer rein. Das musste er bekennen. Und nichts anderes haben wir ja auch in unserer Jakobus-Serie gehört, Jakobus 3. Worte, die unseren Mund verlassen, sind nicht immer rein. Einfach nicht. Wir alle haben unreine Lippen. Die Frage ist einfach, ob wir es bekennen. Kein falsches Lippenbekenntnis, sondern echtes, tiefes Bekenntnis. Und bei Jesaja hat diese Nähe zu Gott, zu diesem Bekennen geführt. In der Nähe Gottes konnte er nicht anders, als seine Schuld zu erkennen und bekennen. Und wenn du betest, dann verlässt du die Distanz zu Gott und suchst seine Nähe. Du kommst in die Nähe von Gott. Und dann in seiner Nähe kann Bosheit und Falschheit nicht länger bestehen. Sie muss bekannt werden und wir brauchen dann Gottes Vergebung. Und wir dürfen wirklich froh sein, dass keine glühenden Kohle auf unsere Lippen wartet, dass das heute nicht mehr so ist, sondern Jesus mit seinem Sieg über die Sünde, der macht es heute möglich, diesen Gnadenakt, dass uns vergeben wird. Jesus hat den Schmerz der Vergebung. Ich meine, diese glühende Kohle auf den Lippen, das ist schmerzhaft, stelle ich mir vor. Jesus hat den Schmerz der Vergebung auf sich genommen. Das ist Gnade. dass wir das heute so nicht mehr erleben müssen, sondern wir dürfen einfach bekennen und Jesus bitten, uns zu vergeben. In der Nähe Gottes erkennst du aber nicht nur deine Schattenseite, das wäre zu einseitig, sondern du erkennst auch, wie du wirklich bist. Gott hat dich gut gemacht. Schöpfungsbericht, als Gott den Menschen gemacht hat, das war gut. Gott hat dich wunderbar gemacht, Gott hat dich einzigartig gemacht, er hat dich reich begabt, er hat dich schön gemacht. Auch diese Punkte dürfen wir in der Nähe bei Gott über uns erkennen. Also das Erste, was Gebet macht, ist, dass wir erkennen dürfen, wer wir sind. Und des Weiteren hilft uns dann Gebet aber auch, auf Gott zu vertrauen. Und dazu habe ich wieder eine Bibelstelle. Ich finde, wir sehen das sehr schön bei Mose. Mose, wir stellen den oft so als ganz großen Glaubenshelden hin, und das war er auch. Aber nicht ohne Zweifel, nicht ohne Anfechtung, nicht ohne Stolperer. Ich glaube, das macht ihn erst zum großen Helden, dass er quasi am Glauben festhielt, trotzdem allem auch. Und der hatte da so einen Moment, und ich möchte euch den vorlesen. 2. Mose 33. Mose sagte zum Herrn: Siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk auf seinem Weg. Aber du hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Du hast doch gesagt, ich kenne dich mit Namen. Du hast Gnade bei mir gefunden. Wenn ich aber Gnade bei dir gefunden habe, so zeig mir bitte, was du vorhast. Dann kann ich sehen, dass ich wirklich Gnade bei dir gefunden habe. Bedenke auch, dass diese Leute dein Volk sind. Wer kennt sie nicht in seinem Leben? Die Zweifel. Gibt es Gott wirklich? Macht das wirklich Sinn, was ich glaube? Hat das wirklich Hände und Füße? Mache ich wirklich das Richtige? Solche Fragen schleichen sich schnell in unsere Gedanken und sie können sich dann da auch festsetzen und ausbreiten. Wie steht es denn so wirklich um unser Vertrauen zu Gott? Mose sprach mit Gott, also er betete. Und er verlangte um einen Beweis, dass Gott ihm freundlich gesinnt ist. Mose hatte Zweifel und war sich unsicher. Und das ist genau der Mose, der zuvor erleben durfte, wie Gott 10 Plagen über die Ägypter geschickt hat. Der Mose, der erleben durfte, wie sich das Rote Meer vor seinen Augen geteilt hat. Der Mose, der Wasser aus einem Felsen sprudeln lassen konnte. Also es hat nicht Mose gemacht, aber er durfte es erleben, wie es passiert. Der Mose, der jeden Morgen Manna und Wachteln auflesen durfte und erleben durfte, wie Gott sie versorgt. Also der hat doch einiges erlebt. Und Größeres wie wir, würde ich jetzt mal behaupten. Und der Mose, der hatte Zweifel. Der Mose übrigens auch, der 2 Kapitel vorher von Gott 2 Steintafeln mit den 10 Geboten bekommen hat. All das hat er erlebt. Versteht ihr, es ist nicht gut, Gott nicht zu vertrauen. Aber wenn Mose all das erlebt hat und trotzdem auch Zweifel und Ängste mit denen zu kämpfen hatte, dann müssen wir auch ein bisschen gnädig mit uns sein, wenn wir mal Zweifel, Unsicherheit oder Ängste haben. Wichtig ist einfach, dass wir richtig mit diesen Gefühlen umgehen. Und auch da darf uns Mose wieder ein Vorbild sein. Er suchte die Nähe zu Gott, als er diesen Zweifel hatte. Er wusste, hey, ich kann mit Gott reden. Gott, ich habe schon so viel erlebt mit Gott. Gott wird mich nicht im Stich lassen. Ich darf ganz ehrlich mit diesen Gefühlen zu ihm kommen. Und Gott wusste, was Mose brauchte. Ich lese euch da mal noch den Vers 14 vor. Gott sagte, ich werde auf dem Weg gegenwärtig sein und dich dorthin bringen, wo du ungestört leben kannst. Gott wusste ganz genau, was der Mose jetzt brauchte, und er kam ihm entgegen. Ja, was passierte hier mit Mose, während er betete? Gott räumte seine Zweifel aus und legte damit die Basis, dass Mose Gott wieder vertrauen konnte. Wenn du im Gebet mit Gott sprichst, dann bringt dir das Vertrauen. Wenn du betest, bringt dir das Vertrauen. Oder anders gesagt, wenn du merkst, dass sich Zweifel und Ängste in dein Leben so einschleichen, dann sprich unbedingt mit Gott darüber. Das Falscheste, was du tun könntest, wäre zu sagen, ja, ich bin gerade so voller Zweifel, ich bete jetzt besser nicht mit Gott und warte, bis die Zweifel weg sind. Nein, die Lösung ist gerade darum, geh zu Gott und bete mit ihm. Weil Gott wird dir wieder Vertrauen schenken. Das Zweite, was also wirklich Gebet macht, ist, dass du Gott vertraust. Gott wieder vertraust. Gott mehr vertraust. Was man auch immer da einsetzen muss oder was auch immer da richtig für deine Situation ist. Gebet schenkt Vertrauen. Lässt Vertrauen wachsen. Als dritter und letzter Punkt bin ich überzeugt, dass Gebet uns mit Hingabe beschenkt. Da gibt es ein Negativbeispiel von Hingabe in der Bibel und das nehme ich jetzt. Jakobus 4, ist gar nicht lange her, als wir da quasi diesen Text angeschaut haben. Mal schauen, ob ihr euch erinnern könnt an diesen Abschnitt. Da schreibt der Jakobus: Woher kommen die Kämpfe unter euch und woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht aus euren Leidenschaften, die in eurem Innern miteinander streiten? Ihr verlangt alles und bekommt nichts. Ihr geht über Leichen, seid gierig vor Neid, doch ihr erreicht dadurch nichts. Ihr kämpft und führt Kriege, aber ihr habt nichts, weil ihr Gott nicht bittet. Und selbst wenn ihr bittet, bekommt ihr nichts, denn ihr bittet in böser Absicht, um es für eure Leidenschaften zu verschwenden. Ihr Treuelosen, wisst ihr denn nicht, dass Freundschaft mit dieser Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer ein Freund dieser Welt sein will, macht sich zum Feind Gottes. Meint ihr etwa, die Schrift sagt ohne Grund, der Geist, den er in uns wohnen lässt, verlangt nach Neid? Doch Gott schenkt größere Gnade. Darum heißt es, Gott stellt sich den Hochmütigen entgegen, aber den Bedürftigen schenkt er seine Gnade. Ordnet euch also Gott unter, dem Teufel aber leistet Widerstand, dann wird er vor euch fliehen. Sucht Gottes Nähe, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Ich weiß, dieser Abschnitt, der ist allein eine Predigt wert, die findet ihr bei uns auf der Homepage. Der ist ganz schön hart. Aber um was geht es hier eigentlich? Jakobus bemängelt die fehlende Hingabe zu Gott. Hingabe haben sie schon, aber nicht unbedingt Hingabe zu Gott. So Stichworte wie Begierde, Neid, Kampf, Streit, Egoismus, Treue, das alles wird von Jakobus genannt. Sieht so Hingabe zu Gott aus? Nein. Die Sache scheint auch ein bisschen hoffnungslos zu sein, wenn das alles da in der Gemeinde passiert. Doch dann kommt Vers 6, das ist ein erster Lichtblick. Gott schenkt den Demütigen Gnade. Und in Vers 8 heißt es, sucht Gottes Nähe, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Hände oder wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Alles kommt gut, habe ich mir aufgeschrieben. Gott selber weiß um unsere fehlende Treue und Hingabe. Er kennt unsere Herzen. Seine Gnade umschließt unsere Fehlbarkeit. Ja, wir sind fehlbar. So etwas, was wir ungern zugeben. Aber das Gute ist, seine Gnade umschließt unsere Fehlbarkeit. Wenn wir nicht zu stolz sind, sie zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Aber wie wasche ich geistlich gesehen meine Hände und reinige mein Herz? Im Gebet. Indem ich im Namen Jesu meine Schuld bekenne und demütig vor Gott komme und um Vergebung bitte. Hier und jetzt, wenn ich das mache, dann bin ich mitten am Kreuz. Beim Kreuz. der Überwinder von aller Schuld und dem Tod. Jesus Christus macht es möglich, dass wir in seinem Namen vor Gott, dem Vater, dem Schöpfer, dem Allmächtigen kommen können. Und dann dürfen wir Vergebung von unserer Schuld erfahren. Dieses gewaltige Geschenk. Wer auch stolz ist und das nicht machen möchte, wer denkt, er braucht diese Vergebung nicht, dem wird auch die Schuld nicht vergeben. Das ist ganz einfach. Und mit Jesus leben heißt, mein ganzes Leben ihm hingeben. Eben Hingabe leben. Wir sagen, hey, du musst doch Jesus dein Leben hingeben. Ja, das heißt Hingabe zu Gott leben. Doch auch da würden wir natürlich ohne Gottes Gnade scheitern. Wir brauchen überall Gottes Hilfe oder die Hilfe vom Heiligen Geist, der auf unsere Treue bedacht ist, der uns immer wieder anstupft und sagt, hey, sei Gott treu. Oder auch mal anstupft und sagt, so mit Ellbogen so ein bisschen in die Seite, hey, da warst du nicht treu. Willst du nicht um Vergebung bitten? Immer wieder, wenn wir unsere Herzen, unsere Lippen oder unsere Hände beschmutzen, dürfen wir zu Gott kommen und um Vergebung bitten. Und unser Leben neu Gott hingeben und neu dann auch Hingabe leben. Also das Dritte, was Gebet ist, dass du dein ganzes Leben Gott hingibst. Jetzt haben wir so drei Punkte gehört, die Gebet macht. Ich habe die hier nochmal aufgeführt. Und ich habe die jetzt natürlich nacheinander gesagt und ich habe mal quasi damit erkennen angefangen, aber es gibt keine Reihenfolge bei diesen drei Punkten. Das ist noch ganz wichtig zu sagen. Und die spielen auch Hand in Hand miteinander zusammen, die kommen so zusammen. Wenn du im Gebet erkennst, wer du bist, dann schafft das Platz für Vertrauen. Wenn Gott dir im Gebet zeigt, wer du bist, dann schafft das Vertrauen zu diesem Gott. Und wo Vertrauen vorhanden ist, da kann man auch Hingabe leben. Wie kannst du dich jemandem hingeben, dem du nicht vertraust? Es baut alles ineinander auf. Es schafft wirklich so wie ein Zahnrad, so Zahnräder, wo ineinander greifen. Wo echte Hingabe gelebt wird, da darf Gott uns dann auch aufzeigen, wo wir unrein sind. Man sagt doch immer, man hat nur so eine Handvoll Kritiker im Leben. Also das sind Menschen, wo man wirklich zulässt, dass die einem kritisieren dürfen. Ich weiß, viele Menschen kritisieren einen im Leben. Aber wenn man ehrlich ist, nimmt man Kritik vielleicht nur so von einer Handvoll Menschen wirklich gerne an. Und vom Rest ist man so eher ein bisschen zögerlich oder abweisend. Aber wenn du Vertrauen hast zu Gott, wenn du da Hingabe hast, wenn du dein Leben wirklich hingibst zu Gott, dann darf er dir auch sagen, wo er findet, hey, das ist nicht gut. Da musst du was ändern. Es spielt wirklich alles so wunderbar ineinander hinein. Die drei Dinge, die dienen einander, diese drei Punkte. Und es gibt keine klare Reihenfolge. Ich finde auch, sie lassen sich nicht trennen. Also, Gebet macht etwas mit uns. Und nicht einfach etwas Diffuses, sondern etwas Handfestes, etwas Gutes, etwas Wundervolles. Und so am Schluss der Predigt soll man ja quasi, so lernt man das, seine Zuhörer so eine kleine Aufgabe mitgeben. Etwas, was möglich ist umzusetzen in der kommenden Woche. Ich mache das nicht immer, weil ich manchmal selber nicht so Fan bin davon, wenn ich da immer so Aufgaben mitbekomme. Aber hier bietet es sich jetzt schon sehr, sehr gut an, oder? Meine Aufgabe an euch ist, und ihr dürft sie annehmen oder ablegen, aber annehmen wäre schon besser. Meine Aufgabe an euch ist, betet. Diese Woche betet. Und vielleicht achtet ihr euch noch ein bisschen, was macht Gebet wirklich mit euch? Ohne schon auf das Ergebnis vom Gebet zu schauen. Also Gott muss dann noch das erfüllen, worum ich bitte. Sondern einfach prinzipiell, was macht es mit euch, dass ihr mit Gott spricht, dass ihr die Nähe zu ihm sucht, dass ihr überhaupt nahe sein wollt mit ihm? Bete und erfahre, was es macht mit dir. Amen. Lasst uns zusammen einfach kurz einen Moment ruhig sein und das innerlich ein bisschen aufnehmen.